Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Kiffen soll verboten bleiben. Auch der Ständerat lehnt die Hanfinitiative ohne Gegenvorschlag ab. Liquiditätsspritze der Notenbanken. Wegen der Finanzkrise werden wieder Riesensummen zur Verfügung gestellt. Ein bisschen mehr Schutz für den Wolf. Der Bund passt sein Konzept etwas an. Zulassung für private Bahnpolizei. Die Sicherheit in Zügen soll auch weiterhin ausgelagert werden können. Schelte der Bankenkommission. Der Investor Lexi hat im Fall von Implenia das Börsengesetz verletzt. Dann Applaus für eine Geschichtsklitterung. Die Idee von Österreich als Opfer Nazi-Deutschlands ist wieder in. Und später, wenn die staatlichen Vermesser vergebens klingeln, Eloisa Tennis und ihr Widerstand gegen den amerikanischen Grenzbau am Rio Grande. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Thomas Kropf.
Frei werden. Er stellt sich, wie zuvor bereits der Nationalrat, gegen die Initiative zur Legalisierung des Cannabiskonsums, allerdings nur ganz knapp. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das geltende Hanfverbot habe versagt, diene bloß dem organisierten Drogenhandel, sei ein Papiertiger und scheinheilig. Die Befürworter der Hanfinitiative gebrauchten im Ständerat deutliche Worte, um die heutige Situation zu beschreiben. Allerdings vergeblich. Überraschend knapp mit 18 gegen 16 Stimmen setzten sich, wie schon im Nationalrat, die Gegner einer Liberalisierung durch. Sie warnten, zusammen mit Bundesrat Pascal Kuschba, vor einem falschen Signal und einer Verharmlosung des Hanfkonsums, falls die Initiative gutgeheißen würde, die Besitz, Erwerb und Anbau für straffrei erklären will. Harte Kritik beider Lager gab es am Nationalrat, dessen Kommission einen Kompromissvorschlag abgelehnt hatte. Dieser hätte Hanf nur für Erwachsene straffrei erklären wollen und der Initiative gegenübergestellt werden können. Nun aber kommt die Hanfinitiative definitiv ohne Gegenvorschlag vors Volk.
Die Finanzmärkte sind in der Krise und zwar derart, dass sich die führenden Nationalbanken Sorgen machen. Damit genügend flüssiges Geld zur Verfügung steht, stellt ihnen die Notenbanken erneut Milliarden zur Verfügung. Informationen dazu von Urs Sigrist.
Bis zu 200 Milliarden Dollar will allein die amerikanische Notenbank den Märkten an Liquidität zur Verfügung stellen. Mit dabei sind auch die Europäische Zentralbank EZB, Kanada, England und auch die Schweizerische Nationalbank SNB stellt im Rahmen dieser gemeinsamen Aktion der Notenbanken 6 Milliarden Dollar bereit, mehr als beim letzten Mal. Die Aktion zeigt, dass die weltweite Finanzkrise noch nicht ausgestanden ist und dass diese Krise möglicherweise größere Ausmaße annimmt als bisher erwartet. Noch immer ist das Misstrauen unter den Banken groß. Wegen der Unsicherheiten über die Verluste in den Bilanzen der Banken leihen sich diese untereinander viel weniger Geld aus als sonst. Das Geld ist knapp und die Liquidität, welche die Zentralbanken nun bereitstellen, deshalb nötig. Eine ähnliche Aktion haben die Banken erstmals Ende letzten Jahres gemacht. Nach der Ankündigung der neuen Liquiditätsspritze legten die Aktienmärkte zu.
Nach den Angestellten von SBB Cargo im Tessin wollen nun auch jene in Freiburg ihre Arbeit niederlegen, und zwar morgen Vormittag für eine Stunde. Die Streikenden im Tessin erhalten möglicherweise eine finanzielle Unterstützung. Die Stadtregierung von Bellinzona möchte 100.000 Franken in die Streikkasse spenden. Die SBB ihrerseits weist in einem Brief an die Streikenden in Bellinzona darauf hin, dass der Streik illegal sei. Die SBB möchte eigentlich schon lange die Sicherheit in den Zügen und Bahnhöfen privaten Firmen übertragen und schon heute ist mit der Securitrans eine private Firma im Einsatz, eine Tochtergesellschaft der SBB. Aber es fehlen dafür die gesetzlichen Grundlagen. Genau diese Grundlagen will der Nationalrat jetzt nachliefern, wie er beschloss. Der Nationalrat beschloss sodann, dass Bänder von Videoüberwachungen in Bahnhöfen und Zügen künftig 100 Tage aufbewahrt werden, statt nur einen Tag. Die Genfer Regierung will zurzeit keinen Abfall aus Neapel. Eine Bewilligung für die Beseitigung werde es in der heutigen Situation nicht geben, teilte die Genfer Staatskanzlei mit. Es gebe in dieser Frage zu viele unsichere Elemente. So seien die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nicht klar. Die AHV schließt das letzte Jahr mit einem Gewinn von 1,5 Milliarden Franken ab. Im Vorjahr waren es 2,7 Milliarden gewesen. Der Grund für den Rückgang ist die Börsenschwäche. Die Invalidenversicherung, die IV, schloss hingegen auch das letzte Jahr mit einem Verlust ab, mit 2 Milliarden Verlust. Der Bund macht neue Vorschläge, wie mit dem Wolf umgegangen werden soll. Er soll eine gewisse Schonzeit erhalten, aber auch Schafe und Ziegen, die der Wolf gern anfällt, müssten geschützt werden. Peter Maurer berichtet.
Mindestens 5 Wölfe leben derzeit in der Schweiz. 3 Männchen und 2 Wölfinnen. Das heißt, bei uns könnten sich schon bald erste Wolfsrudel bilden. Und genau dieser Entwicklung wurde jetzt das erste Wolfskonzept aus dem Jahre 04 angepasst. Reinhard Schniedrig vom Bundesamt für Umwelt.
Zum einen möchten wir die Schaf- und Ziegenherden auf den Alpen besser schützen. Und zum anderen auf Seiten des Wolfes schlagen wir vor, dass in der Zeit der Fortpflanzung, und mit Fortpflanzung ist beim Wolf in nächster Zeit zu rechnen, sehr zurückhaltend Abschüsse tätigt.
Mit der Fortpflanzungszeit des Wolfes sind übrigens die Monate April bis Juli gemeint. Die vorliegenden Wolfskonzeptänderungen reichen freilich den Natur- und Tierschutzorganisationen nicht. Während Pro Natura wörtlich von einer Mogelpackung spricht, sagt Kurt Eichenberger vom WWF Schweiz.
Für den Schutz des Wolfes sind die Verbesserungen sicher nicht allzu groß und haben zum Teil mehr empfehlenden Charakter als verbindlichen. Und es wird sich zeigen, ob bei der derzeitigen Praxis des Bundes wirklich der Wolf der Gewinner ist. Ich zweifle daran.
Der Wolf gilt in Europa als streng geschützte Tierart.
Der Schweizer Baukonzern Implenia will den unerwünschten ausländischen Investor Laxi endgültig loswerden. Die Implenia strebt verschiedene Klagen an. Der Auslöser ist ein Entscheid der Eidgenössischen Bankenkommission. Diese hat entschieden, dass Laxi beim Kauf von Implenia-Aktien das Börsengesetz verletzt haben soll. Laxi sieht dies allerdings anders. Der Entscheid der Bankenkommission sei haltlos und politisch motiviert, argumentiert Laxi. Laxi will den Entscheid darum an das Bundesverwaltungsgericht weiterziehen. Einwanderer müssen im Kanton Solothurn neu innerhalb des ersten Jahres ihres Aufenthaltes einen Sprach- und Integrationskurs besuchen. Der Kantonsrat hat einen Antrag der SP und der Grünen gutgeheißen. Didier Küsch ist auch dieses Jahr der beste Abfahrer der Saison. Weil heute in Bormio die letzte Abfahrt abgesagt wurde, kommt es nicht mehr zum Zweikampf mit Bodie Miller. Küsch beendet damit den Winter mit 5 Punkten Vorsprung vor Miller.
Ermutigende Gegenwart, offene Zukunft. Der AHV geht's richtig gut, aber wie geht's mit der Revision weiter? Informationen aus den Fraktionssitzungen. Neapel, Genf, storniert. Der Westschweizer Kanton will den süditalienischen Abfall nun doch nicht entsorgen. Ein Stopp dem heimlichen Aktienhamstern. Die Bankenkommission schafft im Fall Lex Implenia einen psychologischen Sieg und sorgt für viel Juristenfutter. Als Kriegsheld verehrt, als Kriegsverbrecher angeklagt, der kroatische Ex-General Gotovina vor dem Haager Tribunal. Schwierige Mission im Kosovo. Vor lauter internationaler Mitsprache geht die Übersicht verloren. Der Diplomat Pieter Veit vor einer heiklen Aufgabe. Dann der getrübte Blick der Habsburger Erben. Wie war das schon wieder mit dem österreichischen Anschluss an Nazi-Deutschland? Und die Berlin Wall am Rio Grande, wie sich Südtexaner und Mexikaner gegen den Mauerbau der USA zur Wehr setzen. Zuerst jetzt aber zur Bahnreform. In Schweizer Zügen sollen also private Firmen für die Sicherheit sorgen können, so will es der Nationalrat, ein Entscheid, der beim Polizeibeamtenverband heftigen Protest auslöst. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Vor 2,5 Jahren hatte der Nationalrat die Bahnreform 2 an den Bundesrat zurückgewiesen. Heute behandelt er die sogenannt weniger heiklen Punkte, doch diese sind unterdessen schon wieder heftig umstritten. Der Streit entbrannte sich an der Grundsatzfrage: Dürfen Sicherheitsaufgaben im öffentlichen Verkehr an Private abgegeben werden? Der Rat hat sich heute mit der rechten Mehrheit klar dafür entschieden, dass die Sicherheit in den Zügen nicht nur von Polizisten gewährleistet werden soll, sondern auch von privaten Sicherheitsfirmen. Für den Verband der Schweizer Polizeibeamten ein völlig unverständlicher Entscheid. Denn laut Heinz Buttauer sei eine private Organisation eine reine Profitorganisation, die möglichst viel Geld verdienen wolle Und das könne bedeuten,
dass unter Umständen dann die Sicherheit nur über das Portemonnaie gehen kann und nicht die Sicherheit aufgrund des Generalauftrages, welches eine Polizei hat, zu erfüllen.
Zudem befürchtet Puttauer, dass private Organisationen ihre Leute nur in Schnellbleichen ausbilden und das wäre nicht im Sinn des Polizeibeamtenverbands. Pikant, sogar bei der SVP war die Frage umstritten. Polizistin Andrea Geisbühler wehrte sich entschieden entgegen der Parteimeinung gegen die Auslagerung von Sicherheitsaufgaben.
Ich möchte das nicht Privaten übergeben. Ich denke, es ist auch irgendwo dann auch gefährlich. Jetzt fängt es bei der Bahnpolizei an, vielleicht dann irgendwann noch weiter. Und das darf einfach nicht der Fall sein.
Doch die Ratsmehrheit wollte es anders und ging sogar so weit, dass private Sicherheitsdienste mit Schusswaffen ausgerüstet werden können, wenn dies der Bundesrat will. Ein Punkt, der von Amnesty International scharf kritisiert wurde. Das Risiko, dass Unbeteiligte verletzt würden, sei zu groß. Daneben ist auch der Schweizerische Eisenbahnerverband SEV nicht glücklich mit den heutigen Entscheiden. Die Gewerkschaften kritisieren, dass ganz generell der Arbeitnehmerschutz zu kurz gekommen sei. Und als gewichtige Kritiker äußerten sich schließlich auch die kantonalen Polizeidirektoren. Denn der Rat stattete die private Bahnpolizei gegen den Willen des Bundesrates mit zusätzlichen Kompetenzen aus. Die Bahnpolizei soll beim Verdacht auf Verletzung von Bundesgesetzen Personen kontrollieren und gar festnehmen dürfen, sprich in eine Arrestzelle stecken können. Damit würde sie die Arbeit der kantonalen Polizeikorps konkurrenzieren, warnten die Gegner. Und Roger Schneeberger, Generalsekretär der kantonalen Polizeidirektoren, meint, es komme nun darauf an, ob und wie die Auslagerung an Private tatsächlich umgesetzt werde.
Das kommt darauf an, ob man die Bahnpolizei künftig privat ausgestaltet. Wenn ja, würden die Kantone solche Festnahmemöglichkeiten von Bahnpolizisten mit Sicherheit problematisch finden. Anders ausgedrückt, je mehr Rechte man den Bahnpolizisten zubilligt, desto eher werden wir darauf drängen, dass die Bahnpolizei öffentlich-rechtlich organisiert bleibt.
Gut möglich, dass diese Sicht der kantonalen Polizeidirektoren vom Ständerat gehört wird, ist doch die kleine Kammer den Kantonen stark verpflichtet.
Kathrin Hug. 1,5 Milliarden Franken im Plus. Der AHV geht's im Moment also blendend. Doch so werde es nicht bleiben, weil unsere Gesellschaft immer älter wird, warnen die Bürgerlichen und der Bundesrat. Und so steht nächste Woche im Nationalrat die nächste Revision ins Haus. Schon bisher stand die auf wackligen Beinen. Denn in der Kommission setzte sich eine Sparvariante mit Frauen, Rentenalter 65 und keinerlei Entgegenkommen für Leute, die frühzeitig in Pension wollen, nur äußerst knapp durch. Die FDP, die diese Variante mit der SVP durchbrachte, distanzierte sich bereits wieder davon. Wie soll's also weitergehen mit der AHV? Gespannt hat man heute darauf gewartet, wie sich die Parteien in Position bringen. Nathalie Christen im Bundeshaus. Die FDP hat sich also schon von ihrer Sparvariante distanziert und will nochmals von vorne beginnen. Zieht ihre Partnerin die SVP jetzt nach?
Nein, die SVP hält an der Sparvorlage fest. Also das heisst, sie will das Frauenrentenalter auf 65 Jahre erhöhen und die Renten weniger schnell als heute an Teuerung und Wirtschaftsentwicklung anpassen. Und wer frühzeitig in Pension will, muss sich das selber finanzieren, indem er oder sie eben die entsprechenden Kürzungen in Kauf nimmt.
FDP und SVP hätten zusammen ja alleine sowieso knapp keine Mehrheit im Nationalrat. Mitte links hingegen kann Mehrheiten beschaffen, dazu braucht's aber die CVP. Was will diese Partei?
Die CVP hat heute gesagt, dass sie keine reine Sparvorlage will, also im Gegensatz zu SVP und FDP. Sie ist bereit, etwa 400 Millionen Franken einzusetzen, um Leuten mit wenig Einkommen eine frühzeitige Pensionierung zu ermöglichen. Das heisst, etwas mehr als die Hälfte des Geldes, das man mit der Sparvariante einsparen würde, würde die CVP wieder einsetzen.
Und hat sie mit diesen Vorschlägen überhaupt eine Chance, eine Mehrheit zu finden?
Nein, so wie es heute aussieht, nicht. Denn FDP und SVP wollen ja kein finanzielles Entgegenkommen bei den Frühpensionierungen und die Linke wiederum will eindeutig mehr Geld für Frühpensionierungen. Also das heisst, sie sagt heute, sie werde den CVP-Vorschlag nicht unterstützen. Damit bleibt die CVP alleine mit dieser Idee.
Also keine Mehrheit für CVP, keine Mehrheit für FDP und SVP zusammen, keine Mehrheit für die Linke mit noch großzügigeren Vorstellungen. Die AHV-Revision ist bereits gestorben, noch bevor sie ins Parlament gekommen ist.
Ja, es ist zwar immer schwierig, etwas zu sagen, bevor dann die Beratungen stattgefunden haben. Man weiß ja nie, wie sehr sich die Fraktionsmitglieder dann auch daran halten, was die Fraktion sagt. Aber aus heutiger Sicht ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Parteien nicht bekommen, was sie wollen und am Schluss Nein sagen. Allerdings, ich habe es angetönt, die Mehrheiten sind schon sehr knapp. Deswegen könnte es auch sein, dass sich am Schluss die Sparvariante doch knapp durchsetzt. Aber falls das so wäre, müsste man ein Referendum erwarten, denn dies hat die Linke bereits angekündigt.
Das letzte Wort hat also das Volk.
Ja, das Volk kann so oder so entscheiden. Entweder, falls sich die Sparvariante durchsetzt, eben weil die Linke ein Referendum dagegen ergreifen würde. Sicher aber werden die Stimmberechtigten abstimmen können über eine Volksinitiative des Gewerkschaftsbundes. Und die möchte ja möglichst allen Rentenalter 62 ermöglichen, allen, die es wollen. Das heißt, wahrscheinlich wird das Volk am Schluss die Möglichkeit haben, eine sehr großzügige Variante zu beurteilen. Oder, falls diese Variante sich nächste Woche überhaupt durchsetzt, über eine Sparvariante zu entscheiden. Eine Mittelvariante wird es wahrscheinlich nicht geben. Diese Chance hat die CVP heute vergeben, indem sie der SP eben zu wenig entgegengekommen ist.
Informationen direkt aus dem Bundeshaus von Nathalie Christen. Die industriellen Betriebe Genf wollten, was in Süditalien niemand will, den Abfall aus Neapel. Doch noch bevor der Betrieb eine Bewilligung für den Abfallimport aus Italien beantragen konnte, hat ihm die Kantonsregierung jetzt eine Absage erteilt. Die Genfer Regierung gibt damit vor allem dem Druck der Bevölkerung nach, die eine Verpestung der Luft befürchtet. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Noch vor wenigen Wochen war der grüne Regierungsrat Robert Kramer anderer Meinung. Es mache Sinn, den Abfall in Genf zu verbrennen, statt in den Straßen von Neapel vermodern zu lassen, sagte er gegenüber Radio DRS. Heute krebste Kramer zurück. Viele Punkte seien noch unklar. Und man könne die große Angst der Genfer Bevölkerung nicht ignorieren, begründete Kramer den Regierungsentscheid.
Le nombre de réactions que l'on a vu de Genevoises et de Genevois, que cette affaire inquiète terriblement. Et là, le gouvernement se doit de tenir compte de cette émotion de la population.
In der Tat waren die Reaktionen in den Leserspalten der Zeitungen heftig. Leute fürchteten sich vor Giftmüll aus Italien, andere ärgerten sich, dass man in Genf ausbaden müsse, was die Italiener versäumt hätten, nämlich eigene Anlagen zu bauen. Kritik erntete Kramer sogar aus den eigenen politischen Reihen. Der grüne Nationalrat Antonio Hodges etwa missbilligte in den Medien den Abfallimport aus Italien. Bei den industriellen Betrieben Genf ist man enttäuscht über den Regierungsentscheid. Man hatte gehofft, mit dem Abfall aus Italien die Kehrichtverbrennungsanlage besser auszulasten. Das Nein der Regierung habe Folgen, erklärt Direktor André Hurter.
Der Ofen Nummer 3, der kommt zum Stillstand, aber einfach viel früher als geplant.
Ob es dadurch zu Entlassungen kommt, wollte Hurter nicht sagen. Der Entscheid der Genfer Regierung könnte Kreise ziehen. Denn nebst Genf interessieren sich in der Schweiz rund 10 weitere Kehrichtverbrennungsanlagen, Abfall aus Neapel zu importieren. Beispielsweise die Kehrichtverbrennungsanlage Tridel in Lausanne. Doch auch hier formiert sich bereits heftiger Widerstand aus der Bevölkerung. Unter Entscheidungsdruck sind vor allem die Kantonsregierungen und der Bund. Denn sie befinden schlussendlich darüber, ob eine Kehrichtverbrennungsanlage Abfall aus dem Ausland importieren darf oder nicht.
Wer ein Unternehmen übernehmen möchte, muss sich in der Schweiz an gewisse Regeln halten. Dazu zählt die Pflicht zu melden, wenn der Aktienanteil eine gewisse Größe überschreitet. Dennoch ist es Investoren immer wieder gelungen, unbemerkt von der Öffentlichkeit stattliche Aktienpakete aufzubauen. So auch im Fall des Hedgefonds Lexi, der den Baukonzern Implenia übernehmen möchte. Inzwischen besitzt er etwa einen Drittel der Aktien des Unternehmens. Doch in diesem Fall kam die Eidgenössische Bankenkommission nun zum Schluss, Lexi habe die Meldepflichten verletzt. Wirtschaftsredaktor Bert Soltermann.
Also doch, hat sich Implenia Verwaltungsratspräsident Anton Affentranger gesagt, als er vom Entscheid der Eidgenössischen Bankenkommission IBK gegen den britischen Hedgefonds Lexi erfahren hat.
Was wir schon lange vermutet haben, ist jetzt da, ist jetzt bewiesen. dass die Lexi im Aufbau ihrer Aktienposition das Gesetz sogar vorsätzlich verletzt hat.
Das Gesetz verletzt, weil der Hedgefonds seine Beteiligung am größten Schweizer Baukonzern unter Umgehung der Meldepflichten und damit heimlich aufgebaut und so von tieferen Kursen profitiert und die übrigen Aktionäre geschädigt haben soll. Zu diesem Schluss kommt die EBK und reicht beim eidgenössischen Finanzdepartement eine Strafanzeige ein. Während Implenia die jüngste Wende im Übernahmekampf mit großer Befriedigung zur Kenntnis nimmt und nun, bestärkt durch den EBK-Entscheid, mit einem ganzen Arsenal an Klagen gegen Lexi vorgehen will, gibt sich Lexi selbst nach wie vor siegessicher. Der Entscheid sei rechtlich haltlos und politisch motiviert, erklärt der Investmentdirektor des britischen Hedgefonds, Roger Bühler.
Wir haben keine strafbaren Handlungen begangen. Deshalb sehen wir diesen Drohungen auch gelassen entgegen.
Säbelrasseln auf der einen Seite, betonte Gelassenheit auf der anderen. Der Aktienrechtsexperte Peter V. Kunz von der Universität Bern wertet den Entscheid der EBK als psychologisch wichtigen Zwischensieg für Implenia. Allerdings:
Es ist eine ganz andere Frage, wie es dann rechtlich weitergeht. Ich denke, es wäre zu früh, bereits heute etwas Definitives dazu sagen zu wollen.
Tatsächlich begibt sich die EBK auf juristisches Neuland. In der Kernfrage, also bei der Meldepflicht, argumentiert die Aufsichtsbehörde, Lexi habe zwar nicht alle Implenia-Aktien direkt besessen, sie aber bei verschiedenen Partnern parkiert und dort jederzeit abrufen können. Lexi habe also indirekt die Kontrolle auch über die ausgelagerten Aktien gehabt. Leximann Roger Bühler widerspricht. Es handelt sich um sogenannte Swap-Geschäfte, die nicht gemeldet werden müssten.
Swap-Geschäfte ermöglichen Ihnen mit beschränktem Kapitaleinsatz an Kursschwankungen von Aktien zu profitieren, ohne diese Aktien zu halten. Das ist finanzierungstechnisch ein interessantes Instrument.
Aktienrechtler Peter V. Kunz ist überzeugt, dass auch das indirekte Halten von Aktien gemeldet werden muss. Doch absolute Gewissheit hat er nicht. Die Rechtsprechung ist da noch nicht gefestigt. Das letzte Wort werde hier wohl das Bundesgericht haben. Und falls das Bundesgericht gegen den Hedgefonds entscheidet, droht nicht nur eine Buße in Millionenhöhe, sondern noch mehr.
Wenn ein Investor Meldepflichten verletzt, dann kann eine Gesellschaft wie beispielsweise Implenia bei Gericht verlangen, dass seine Stimmrechte für einen bestimmten Zeitraum suspendiert und damit aufgehoben würden.
Lexi hätte dann zwar Implenia-Aktien, aber kein Stimmrecht und somit nichts zu melden, könnte auch den anvisierten Strategiewechsel beim Baukonzern nicht durchsetzen. Die Mission Implenia müsste dann wohl endgültig als gescheitert betrachtet werden. Doch genau das will Lexi mit allen juristischen Mitteln verhindern und der Streit zwischen Lexi und Implenia könnte deshalb am Ende zu Grundsatzentscheiden führen, die über den Einzelfall hinaus von Relevanz sind. Es dürfte wohl noch mindestens 2 bis 3 Jahre dauern, bis die Gerichte alle Fragen geklärt haben und so bleibt noch länger offen, wer in diesem hart geführten Übernahmekampf das Recht auf seiner Seite hat.
Bert Soltermann. Befriedigend muss jener Moment für Carla Del Ponte gewesen sein, als sie Ende 2005 von der Festnahme von Ante Gotovina erfuhr. Doch die Verhaftung des kroatischen Generals war nicht nur ein beachtlicher Sieg für die damalige Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals, sie ebnete Kroatien auch den Weg für Beitrittsverhandlungen mit der EU. Heute begann in den Niederlanden der Prozess gegen Gotovina. Von dort Elisabeth Gucker.
Am 4. August 1995, Punkt 5 Uhr morgens, habe der Beschuss angefangen, sagte Alan Tiger vom Anklageteam heute Morgen im Gerichtssaal, als er den Beginn der Operation Sturm erläuterte. Die kroatischen Soldaten unter der Leitung von General Ante Gotovina hätten gezielt mit Granaten auf die Wohnhäuser in Knin geschossen, der größten Stadt in der Region Krajina an der Grenze zu Serbien. Bereits Wochen zuvor habe Kroatien unter dem damaligen Präsidenten Franjo Tudjman mit einer Hasskampagne versucht, die Kroaten in der Region gegen die Krajina-Serben aufzubringen. Die Grenzen wurden seit Anfang der 90er Jahre von den Serben kontrolliert, die sich mit Slobodan Milošević, dem damaligen jugoslawischen Präsidenten, verbündet hatten. Dies zum großen Ärger von Kroatien, das das Gebiet zurückerobern wollte.
Serbs in the Krajina were viewed as a cancer on the stomach of Croatia.
Die Serben in der Krajina seien das Krebsgeschwür im Bauch von Kroatien, so zitierte der Ankläger, was ein Vertrauter Tutschmanns zum amerikanischen Botschafter gesagt hatte. Um sich dieses Geschwürs zu entledigen, hätten Tutschmann und sein General Gotovina planmäßig morden und misshandeln, plündern und Häuser in Brand stecken lassen. Die umfangreichen Verbrechen seien systematisch und unter den Augen von UNO-Beobachtern verübt worden, sagte der ebenfalls zum Anklageteam gehörende Schweizer Stefan Wespi. Im September, nach dem Ende der Operation Sturm, sei die Krajina nur noch ein Trümmerfeld gewesen. Hunderte Zivilisten waren ermordet worden, serbische Bewohner habe es kaum mehr gegeben. Für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die Morde an der einheimischen Bevölkerung, für das gewaltsame Vertreiben, für die zerstörten Dörfer und Kirchen, dafür müssen sich Ante Gotovina und zwei weitere Angeklagte nun verantworten. Morgen nehmen ihre Verteidiger Stellung. Eigentlich wollte Carla Del Ponte auch Tutschmann anklagen, doch der ehemalige kroatische Präsident starb 1999.
Elspet Gucke. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einer Geschichtslektion auf Österreichisch und Mauerplänen auf Amerikanisch. Zuerst aber zum Thema Kosovo. Dieser hat sich ja vor 3 Wochen für unabhängig erklärt, aber eine nicht ganz unwesentliche Frage ist noch offen. Wer regiert eigentlich den neuen Staat? Denn obschon der Kosovo eine gewählte Regierung hat, ist immer noch die UNO-Verwaltung für den Kosovo, die UNMIG, die oberste Instanz. Doch das wird sich bald ändern. Eine zentrale Rolle soll künftig der niederländische Diplomat Pieter Veit spielen. Auf ihn wartet eine sehr schwierige Aufgabe. Unser Korrespondent Walter Müller hat mit ihm gesprochen.
Der 63-jährige Pieter Veit trägt im Kosovo gleich 2 Hüte. Zum einen ist er Repräsentant der internationalen Verwaltungsbehörde ICO und zum anderen ist Veit der Sondergesandte der EU. Und was auf dem gedruckten Organigramm noch einigermaßen übersichtlich erscheint, ist in der Praxis viel komplizierter. Ja, er verbringe viel Zeit mit Koordination, lacht Veit, der seit einem Monat im Amt ist und seinen Galgenhumor offensichtlich noch nicht verloren hat.
Well, there's a lot of time is spent on coordination every week, but I think it's going rather well. I mean, I've seen worse.
Aber es gehe gut. Er habe Schlimmeres gesehen, viel Schlimmeres, betont er. Das ist zwar kein Trost bezüglich der unübersichtlichen Situation im Kosovo. Man kann dem Holländer Veit aber sofort glauben, dass er Schlimmeres gesehen hat. Er war in unzähligen Konfliktregionen tätig. Dabei hat Veit eher im Hintergrund gearbeitet. Im Kosovo steht er als internationaler Repräsentant nun aber im Rampenlicht. Er überwacht und berät die Kosovo-Regierung beim Aufbau des Rechtsstaates und er muss darauf achten, dass die Regierung den sogenannten Ahtisaari-Plan einhält, der einen multiethnischen Kosovo zum Ziel hat. Die Regierung müsse entscheiden, nicht er, betont Veit.
It's the government who takes the decisions. I'm here to see that Ahtisaari is being implemented. If by the end of the day things go off the tracks and legislation is adopted which is not in accordance with Ahtisaari, then I have the powers indeed to correct that.
Erst wenn die Regierung den Ahtisaari-Plan nicht befolge, habe er die Kompetenz einzugreifen, präzisiert Veit. Er könnte im Notfall sogar Minister entlassen. Denn der Kosovo hat nicht eine volle, sondern nur eine überwachte Souveränität. Dies hat der ehemalige finnische Außenminister Martti Ahtisaari bei den 13-monatigen Statusverhandlungen zwischen den Kosovo-Albanern und Serbien vorgeschlagen. Serbien hat den Plan abgelehnt. Die Kosovo-Albaner jedoch nehmen ihn als Grundlage für ihre Unabhängigkeit und als Rahmen für die künftige Verfassung. Der Ahtisaari-Plan sieht allerdings auch vor, dass nach einer 120-tägigen Übergangsfrist die UNO-Verwaltung UNMIG aus dem Kosovo abzieht. Danach sollte Veit übernehmen. Hier beginnen nun aber die Probleme. Niemand will sagen, ab wann diese 120 Tage gezählt werden, denn die EU-Mission steht juristisch auf wackeligen Beinen. Serbien bezeichnet den internationalen Repräsentanten Veit als illegalen und die EU-Rechtsmission EULEX erst recht als völkerrechtswidrig. Pieter Veit jedoch betont, die legale Grundlage der EU-Präsenz sei die Resolution 1244 des Sicherheitsrates.
The legality of our presence is Resolution 1244. And we keep the Secretary General informed as we move along in building up our presences.
und sie würden den UNO-Generalsekretär laufend informieren sowie die EU-Mission nach und nach aufbauen, argumentiert Veit. Ursprünglich hatte die EU gehofft, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon werde trotz des uneinigen Sicherheitsrates mal ein Signal geben, dass er mit dem Vorgehen der EU einverstanden sei. Ban Ki-moon aber schweigt. Was zur Folge hat, dass die UNO-Verwaltung UNMIC und die EU-Mission einander nun im Wege stehen. Schlimmer noch, die UNMIC muss sich verhalten, als ob die EU-Mission gar nicht anwesend wäre. Der Entscheid über die UNMIC-Präsenz liege bei der UNO in New York, unterstreicht Veit.
I think I am right in expecting that they will continue to maintain a presence here in Kosovo to perform certain tasks under 1244, but the precise configuration is up to the United Nations.
Er vermute, dass die UNO mit der UNMIC eine gewisse Präsenz aufrechterhalten werde, um einige Aufgaben noch wahrzunehmen, meint Veit. Die UNO würde also eine Kulisse aufrechterhalten, damit die EU sich dahinter an die Arbeit machen kann. Gestern allerdings sagte der EU-Ministerrat in Brüssel, die EU erwarte, dass die UNO-Verwaltung am 14. Juni abziehe und die EU-Rechtsmission EULEX im ganzen Kosovo übernimmt. Die Ungewissheit aber bleibt, denn die UNO steckt nach 9 Jahren Aufbauarbeit im Kosovo mächtig in der Klemme. Sie weiß nicht, wie sie abtreten soll.
Denkwürdiges aus dem Munde von Otto von Habsburg, seines Zeichens Sohnemann des letzten Kaisers. Otto von Habsburg 95 sagte gestern an einer Feier der Österreichischen Volkspartei zum Gedenken an den 70. Jahrestag des Anschlusses von Österreich an Nazi-Deutschland.
Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt keinen Staat in Europa, der mehr Recht hat, sich als Opfer zu bezeichnen, als es Österreich gewesen ist.
Damit trat er eine Debatte los, die eigentlich beendet schien. Denn dass Österreich beim Anschluss an Deutschland längst nicht nur Opfer war, ist unter Historikern heute praktisch unbestritten. Umso erstaunlicher, dass der Sohn des Kaisers an der ÖVP-Veranstaltung für seine Aussage auch noch belohnt wurde mit einer Standing Ovation. Der Kommentar von Joe Schelbert.
Dass der 95-jährige Otto Habsburg über den Anschluss und über die Opfer- oder Täterrolle Österreichs während der Nazizeit eine andere Meinung hat als die internationale, aber auch die österreichische Geschichtsschreibung, kann ihm niemand verbieten. Selbsttäuschung ist nicht strafbar. Und wenn er in seiner Rede meinte, bei der Begrüßung Hitlers auf dem Heldenplatz seien die Leute gekommen, wie sie halt bei jedem Rummel kämen, schließlich gingen sie auch an Fußballspiele, so ist dies zwar geschichtsverfälschend, aber halt die Meinung eines Ewiggestrigen. Der eigentliche Skandal aber ist, dass Otto Habsburg im österreichischen Parlament vor den Honorationen der österreichischen Volkspartei so sprechen durfte und die konservativen Parteigänger über seine vermeintlichen Bonmots lachten und applaudierten und zum Schluss den Ehrenredner mit einer Standing Ovation verabschiedeten. Immerhin korrigierte der ehemalige Kanzler Wolfgang Schüssel, der nach Habsburg sprach, ein paar Aussagen seines Vorredners. Es habe schon auch hausgemachte Fehler gegeben, meinte Schüssel, und Österreicher seien leider auch Täter geworden. Aber distanziert hat sich auch Wolfgang Schüssel von Habsburgs Rede nicht. Der Mythos, Österreich sei das erste Opfer Hitler-Deutschlands gewesen, scheint auch 70 Jahre und tausende von historischen Forschungen später aus vielen österreichischen Köpfen nicht zu verschwinden. Immerhin waren im kleinen Österreich über 500.000 Mitglied der Nazi-Partei geworden und kein deutscher GAU hat die Nürnberger Rassegesetze so schnell und konsequent umgesetzt wie die sogenannte Ostmark. Während der Nazi-Zeit wurden Österreichs Juden Vermögenswerte im Umfang von 25 Milliarden Franken geraubt. 65.000 Juden wurden ermordet, die anderen vertrieben und es dauerte lange, lange, bis die Nachkommen dieser Opfer und die Zwangsarbeiter teilweise entschädigt wurden. Nicht überraschend, denn auch die Umfrage, die dieser Tage gemacht wurde, 60% der Österreicher möchten einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit ziehen, als ob man das könnte, und lediglich 36%, vorwiegend aus dem linken und liberalen Lager, sind für eine weitere Aufarbeitung der Fakten. So erstaunt es denn nicht, dass Otto Habsburg sagen konnte, es sei eine Lüge, dass Österreicher eine Verantwortung für die damaligen Geschehnisse hätten und selbst dafür noch Applaus bekam.
Joe Schelbert. Jetzt ist es 18.36 Uhr, das Echo-Dossier. Mit dem Kampf gegen den Terror lässt sich einiges rechtfertigen. Auch der Hochsicherheitszaun, mit dem die USA ihre südliche Grenze zu Mexiko besser schützen wollen. Doch das 1200 Kilometer lange Bauwerk sehen viele als neue Berliner Mauer, vor allem gegen die illegale Immigration. Bis Ende Jahr soll gut die Hälfte des Grenzzauns stehen, aber das Ziel scheint ehrgeizig in Anbetracht des Widerstands, der wächst. Vor allem in Texas wehren sich immer mehr Menschen gegen die Abschottung. Max Ackermann.
Wenn Professor Anthony Knopp seinen Studenten an der University of Texas in Brownsville die Lokalgeschichte näher bringen will, führte sie an den Rio Grande hinunter, zu den Ruinen von Fort Brown.
The original fort that was built by Americans when they came down into the area down here that was disputed with Mexico back in 1846.
1846 war Fort Brown der südlichste Militärposten der jungen USA, ein historisches Denkmal von nationaler Bedeutung. Aber offenbar unwichtig für die heutigen Strategen in Washington. Sie wollen den geplanten Grenzzaun nördlich des alten Forts bauen. Faktisch übergeben sie damit das frühere Bollwerk im Krieg gegen Mexiko an Mexiko.
That's sort of what's happening.
Professor Knopp lacht, auch wenn es eher Galgenhumor ist. Denn die Geschichte mit Fort Brown ist längst nicht die einzige Absurdität rund um die geplante Grenzbefestigung. Der 6 Meter hohe, doppelt geführte und mit modernster Elektronik ausgerüstete Zaun würde nämlich auch das Universitätsgelände von Brownsville durchschneiden, mit unabsehbaren Folgen für den Schulbetrieb, fürchtet UT Brownsville-Professorin Eloisa Tames.
I mean, it's just unbelievable, the impact that it's going to have on our School of Higher Learning here, this university.
Über 40 Hektar Land mit Technik, Gebäuden und Freizeitanlagen wären plötzlich jenseits des Grenzzaunes. Die Universität hat deswegen Klage eingereicht gegen die eigene Regierung. Und Eloisa Tames klagt auch als Privatperson. Sie besitzt selber Land am Rio Grande, das enteignet werden könnte. Das wäre ein materieller und ideeller Verlust. Aber noch wichtiger ist Frau Tames ein grundsätzlicher Aspekt. Sie ist Nachfahrin von Lipanapachen und von Spaniern, gehört also zu einer Bevölkerungsgruppe, die seit Jahrhunderten an beiden Ufern des Rio Grande lebt. Einem Fluss, der die Menschen hier mehr verbindet als trennt.
The wall symbolically will destroy this unique population.
Eloisa Tames verweigert den staatlichen Vermessern den Zutritt auf ihr Land, was postwendend auch ihr eine Klage eingetragen hat. Und so sind im Tal des Rio Grande statt der Bauequipen vorerst mal Juristen an der Arbeit.
This property here was originally part of a 12,000 acre land grant from King Carlos of Spain.
In El Calabos zwischen Brownsville und McAllen zeigt mir J. Johnson Castro Land, das seit Jahrhunderten im Besitz der gleichen Familie ist und für das sie 1767 Landtitel von König Karl III. Von Spanien erhalten hatte.
They plan on doing a wall along here and perhaps all of this would be taken out.
Jetzt soll hier eine Grenzmauer mitten durch das Land gezogen werden, schnurgerade, weil es nicht möglich ist, den meandernden Flussarmen des Rio Grande entlang zu bauen, ohne Rücksicht auf die Natur, die Menschen, die Wirtschaft.
What does that do to nature? What does that do to man? What does that do to our economy, our neighbors? Can you imagine having been raised here and be living right up to a Berlin Wall?
Keine neue Berliner Mauer heißt die Losung der allermeisten Leute hier im Süden von Texas, wo 9 von 10 spanischer Muttersprache sind. Für viele hier ist der Kampf gegen den Terrorismus ein vorgeschobenes Argument, das nur Rassismus gegen Latinos kaschieren soll. Wer hier über die Grenze komme, wolle doch nicht den USA Schaden zufügen, sondern sei auf der Suche nach einem besseren Leben, sagt die Studentin Andrea Torres. Viele ihrer Freunde und Verwandten seien deswegen in die USA gekommen.
I knew I have some friends and relatives that have come here for a better life, and it's just, I think it would be an insult towards our neighbors if they build it after all.
Eine Grenzmauer wäre eine Beleidigung für die Menschen hier, sagt die Studentin. Und sie wäre ein Schlag für die regionale Wirtschaft, heißt es bei der Handelskammer. und eine Gefahr für seltene Tiere, deren Lebensraum entzweigeschnitten würde, warnen Naturschützer. Und vor allem sei sie eine Bedrohung für die Lebensart der Menschen hier im Südwesten der USA, fügt Pat Ahumada an, der Bürgermeister von Brownsville.
On our existence as to how we live here in the southwest region along the border with Mexico.
Bürgermeister Ahumada weiß, dass die illegale Immigration in weiten Teilen der USA ein heiß diskutiertes Thema ist und vielen Leuten Angst macht. Aber nicht hier an der Grenze selber. Er beklagt sich, dass die direkt Betroffenen in Washington kein Gehör finden und er fürchtet, dass bald Baumaschinen auffahren werden.
I fear that we'll come in middle of the night with a prefabricated fence and start building it. That's what I feel.
Doch man werde sich nicht einfach beugen und mit allen rechtlich möglichen Mitteln den Grenzzaun zu verhindern suchen. Bereits ist denn auch die Regierung deutlich in Verzug mit ihren Grenzzaunplänen. Kaum die Hälfte ist gebaut, in Texas noch fast gar nichts. Und die Zeit könnte für die Gegner der Grenzbefestigung laufen. Im November werden ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt. Und alle drei verbliebenen Kandidaten fürs Weiße Haus gelten in Immigrationsfragen als verhältnismäßig aufgeschlossen. Zwar haben sowohl die Demokraten Barack Obama und Hillary Clinton wie auch der Republikaner John McCain seinerzeit das Sicherheitszaungesetz mit unterzeichnet. Aber alle drei haben in letzter Zeit die Wähler in Südtexas heftig umworben. Vielleicht erinnern sie sich später an deren Bedürfnisse, hofft jedenfalls Professor Tony Knopp.
Optimistic might be too strong of a word. I'm hopeful that it won't be.
Hoffnungsvoll wohl auch, dass er und seine Studenten weiterhin ungehindert Zugang haben werden zu Fort Brown, der historischen Festung am Ufer des Rio Grande.
Das war ein Bericht von USA-Korrespondent Max Ackermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.